Hey, schön, dass du hier bist. Diese Folge ist schon vor Wochen als Videofolge kostenlos in der Podimo-App erschienen. Wenn du neue Folgen früher und gratis hören willst, hol dir einfach die App und schon kann's losgehen. Die neuesten Folgen warten dort übrigens schon heute auf dich. Den Link zur App findest du in den Shownotes.
Ich habe ganz früher relativ viel Kontakt mit meinem Vater gehabt und dann halt eben eine ganz lange Zeit quasi gar nicht. Und dann irgendwann, es war dann eigentlich ganz schön, hatte ich wieder eine direkte Verbindung zu ihm, weil er dann, glaube ich, gemerkt hatte, wenn ich mich jetzt nicht mit dem befasse, dann haben wir einfach gar keine Beziehung mehr.
Und hast du es ihm dann leicht gemacht, oder?
Ich habe ihm einmal alles gesagt, was ich an ihm scheiße finde.
Echt?
Ja. Wow. Dann haben wir uns umarmt und geweint und dann war alles okay.
Hallo zusammen, mein Name ist Sebastian Tigges und ihr hört oder schaut Männer weinen heimlich. Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin leider gut da drin, die Warnsignale meines eigenen Körpers zu ignorieren, wenn ich eigentlich eine Pause brauche. Ich kriege das heute zwar schon besser hin als früher, aber da ist immer noch ziemlich viel Luft nach oben. Mir fällt es schwer, meine eigenen Grenzen zu respektieren und daraus die Konsequenzen zu ziehen. Das hat wahrscheinlich schon auch was mit diesem Leistungs- und Männlichkeitsding zu tun. Immer durchziehen, egal was kommt. Lieber die Zähne zusammenbeißen und weitermachen. Doch der Körper vergisst nichts und irgendwann kommt die Rechnung. Mein heutiger Gast kennt sich bestens mit dem Ausloten von persönlichen Schmerzgrenzen und dem Leben auf der Überholspur aus. Er ist Autor, Comedian, Podcaster, Unternehmer und Vater. Zusammen mit seiner Frau hat er ein beeindruckendes kreatives Universum erschaffen, dem er sich selbst manchmal als den unterstützenden Passgeber bezeichnet. Und gleichzeitig ist er jemand, der offen über den Preis dieses Erfolgs spricht. Mich beeindruckt seine Ehrlichkeit und wie humorvoll er all diese verschiedenen Rollen und Baustellen unter einen Hut bekommt. Und vielleicht bin ich auch ein bisschen neidisch. Auf jeden Fall freue ich mich sehr, dass er heute hier ist. Herzlich willkommen, Thomas Spitzer.
Hallo.
Schön, dass du da bist. Ich freue mich wirklich sehr. Ich habe ein bisschen überlegt, ob ich dich vorstelle mit dem Mann von.
Mhm.
Und dann habe ich überlegt, ob das für dich auch nervig ist, weil ich kann aus meiner eigenen Erfahrung sagen, es ist jetzt meine Ex-Frau, aber selbst neulich war ich beim Frühstücksfernsehen oder so und da wurde ich dann vorgestellt mit der Ex von. Und mich nervt es immer noch.
Ja?
Ja.
Mich nervt es gar nicht.
Dich nervt es gar nicht.
Also 0,0.
Ganz ehrlich.
Ja, wirklich. Also 100%. Ich finde es.
Aber wird Hazel auch vorgestellt mit die Frau von?
Nee, nie.
Okay.
Das wäre aber auch strange. Also das würde mich wirklich überraschen.
Also es macht nichts mit deinem Ego.
Ich denke nicht. Ich weiß nicht. Also ich meine, sowas. Ich glaube, man kann das ja selber nicht einschätzen, wie das eigene Ego ist, oder? Ich glaube, das kommt immer von außen. Mhm. Also es ist wie, ich glaube, man kann ja auch nicht selber sagen, ob man ein Arschloch ist. Das ist, glaube ich, das kommt dann halt okay. So.
Interessant.
Also so diese Leute, weißt du, die sagen, also ich bin ein guter Mensch. So, das, ich glaube, das und
aber du kannst ja schon sagen, ob dich das irgendwie, ob da so ein komisches Gefühl hochkommt oder so.
Naja, dann würde es ja nicht funktionieren. Also Also wenn ich jetzt quasi immer auch noch irgendwie auf die Bühne müsste, wenn Hazel auf der Bühne steht oder wenn ich nicht sagen könnte, ja, geh du auf Tour und tret auf, alles super, mach dir keine Sorgen um die Kinder, ich pass auf dir auf, dann würde es ja nicht funktionieren. Also von daher, keine Ahnung. Aber ich glaube auch, dass wir da schon speziell sind, so als Paar. Also ich glaube, wir sind ja kein jetzt irgendwie offenes Paar oder offenes Paar oder sowas, aber wir sind auf jeden Fall, denke ich, in der Auslegung unserer Beziehung offener als andere Leute.
Wie meinst du das?
Dass wir zum Beispiel getrennt Urlaub machen. Ich kenne voll viele Paare, die das halt nie machen würden. Weißt du, oder dass halt dann irgendwie nur einer mit den Kindern unterwegs ist. Oder wir drehen manchmal zusammen, also arbeiten zusammen oder so. Und die Leute wissen gar nicht, dass wir zusammen sind. Und denen fällt es gar nicht auf. Weil wir einfach ganz normal, also wir halten jetzt nicht die ganze Zeit Händchen und geben uns ständig Bussis oder so.
Ihr habt auch getrennte Schlafzimmer, oder?
Ja, also im Moment auf jeden Fall wegen den Kindern, aber wir würden eigentlich gerne wieder in einem Bett schlafen.
Wie lange machst du das jetzt schon?
Weil 4 Jahre? 3 Jahre?
Wir haben das auch gemacht, auch so, damit wenigstens einer von uns beiden pennt. Aber genau. Ich habe schon nach ein paar Jahren gemerkt, das macht schon auch was mit der Beziehung, ne? Wenn man immer noch so im Funktionsmodus ist und ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber wenn ihr getrennt Urlaub macht und so, dann habt ihr das, glaube ich, schon ein bisschen besser begriffen, als wir das damals. Also ihr arbeitet ja auch viel zusammen. Und wenn man viel zusammen arbeitet und dann auch noch ein Paar ist und Eltern und bla, und dann, da ist man ja, wie hat unser Paartherapeut das genannt, komplett fusioniert irgendwann.
Ja, also ich glaube, dass wir zum Beispiel im Urlaub vielleicht dann eher Abstand suchen und andere suchen im Urlaub eher Nähe. Also andere Familien finden ja im Urlaub zusammen, die sich vielleicht halt im Alltag nicht so oft sehen. Und wir haben eine sehr spezielle Situation, die aber auch natürlich wahnsinnige Vorteile mit sich bringen kann, dass ich zum Beispiel zu Hause unsere Kinder die ganze Zeit sehe. Also es gibt quasi keinen Tag, wo ich die nicht sehen kann und auch jetzt nicht einfach nur eine Stunde zwischen 18 und 19 Uhr, sondern halt morgens, mittags, abends. Und ich finde, der Begriff privilegiert ist so ein bisschen abgenutzt, aber ich empfinde das schon als großes Geschenk, so leben zu können, klar.
Hat es auch Nachteile?
Also man muss auf jeden Fall mehr kommunizieren, wenn es weniger Struktur von außen gibt. Hm. Das ist so das Ding. Also ich glaube, vielleicht die größte Fehleinschätzung, wenn es um Freiheit geht, ist, dass Freiheit bedeutet, dass alles einfacher wird. Das ist gar nicht so. Ich habe auch mal irgendwo gelesen, ich weiß nicht, ob das stimmt, dass jeder Mensch sich eigentlich selbstständig machen kann, aber wissen muss, dass Selbstständigkeit bedeutet, dass man bis zu dreimal so viel arbeitet wie sonst. Also man denkt halt, ja cool, dann bin ich frei, dann bin ich im Homeoffice, dann, keine Ahnung, kann ich selbst entscheiden, wo ich arbeite, was eine Geschäftsreise ist und was nicht und so weiter und so fort, was ein Geschäftsessen ist. Aber es bringt natürlich auch sehr viel, die Gefahr ist halt groß, dass alles miteinander vermischt wird und dass, wenn es ein Problem gibt, dass man nicht mehr klar diagnostizieren kann, was ist jetzt genau das Problem und was wäre genau eine Lösung.
Habt ihr so in der Beziehung, was das Berufliche betrifft, so feste Rollen?
Ja.
Sind wahrscheinlich schon ziemlich eingespielt. So, du hast dich mal, habe ich im Intro auch gesagt, so als Passgeber betitelt selbst und Hazel macht die Tore rein. Wie kann ich mir das vorstellen?
Genau so. Also das würde ich genau so sagen. Also wie auch da, ne, ich weiß nicht, immer nicht genau, inwiefern es was bringt, wenn ich meine eigene Rolle oder meine Sicht auf die Dinge beschreibe, weil ich glaube, Hinterlustig, der Podcast heißt Männer weinen heimlich.
So ist es.
Und mir ist bei, also der Recherche, wenn man so will, aufgefallen, oder der Selbstschau, sagt ihr, glaube ich, oder? Im Podcast.
Sagen wir das so?
Ihr sensiblen Männer. Nein, Quatsch.
Zu denen zählst du dich nicht?
Doch, ich bin ein sehr, sehr sensibler Mensch, auf jeden Fall. Mir ist aufgefallen, dass ich eigentlich sehr viel heimlich mache. Also nicht heimlich im Sinne von, das darf niemand sehen oder sowas, sondern ich finde es schön und ziehe auch Freude daraus, nicht gesehen zu werden oder Dinge zu machen, die nicht gesehen werden. Also ich sage auch immer so, eine gute Arbeit ist eine, die man nicht sieht. Mhm. Sei denn natürlich, eine Person steht vor der Kamera und auf der Bühne, dann ist es was anderes. Aber also ein guter Filmschnitt ist eine, den man nicht merkt. Gute Filmmusik ist eine, die man nicht hört und so.
Okay, aber das ist ja was anderes. Also wenn du sagst, deine Arbeit, was ja auch spezifisch mit der Art der Arbeit zu tun hat. Wenn man die nicht sieht, dann ist es eine gute Arbeit. Aber also, wenn wir jetzt von Weinen reden und anderen Dingen, die du vielleicht lieber heimlich tust, hat das dann vielleicht einen anderen Grund, dass du dich da zurückziehst? Vielleicht, dass dein Leben so viel in der Öffentlichkeit stattfindet und du dann irgendwie diesen privaten Raum noch mehr erschaffen willst?
Ich mag das nicht, wenn man, also zum einen finde ich es eh immer schwierig, sich öffentlich extrem verletzlich zu zeigen. Ich glaube, in der Folge mit Sascha Lobo habt ihr da auch ein bisschen drüber geredet. Das fand ich sehr spannend, dass er gesagt hat, es gibt eigentlich gar keine Authentizität. Und wenn man öffentlich leidet, hat es immer auch was von Selbstmitleid. Das war natürlich eine sehr krasse Aussage. Ich weiß nicht, ob ich das so sehen würde. Es gibt schon so Momente, ich glaube, letztens bei dem Torwart Sven Ulreich war das so, dass er angefeindet wurde, dass er bei manchen FC Bayern-Spielen nicht war. Und irgendwann hat er gesagt, hey Leute, ich war nicht da, weil mein Sohn schwer krank war und der ist jetzt übrigens gestorben. Ja. Und das halt, und ich glaube, in solchen Momenten ist es auch gut, als Person der Öffentlichkeit mal zu sagen, lasst mich alle in Ruhe, weil mir geht's gerade wirklich nicht gut. Also das wirklich so als, wie man so.
Eine Grenze.
Genau, einfach eine Grenze. So wie so eine Firewall quasi. Mhm. Dass man einfach sagt, das war's jetzt irgendwie. Da bitte nicht weitergehen. Das machen ja auch Frauen, die in der Öffentlichkeit stehen, relativ effektiv, würde ich sagen, dass sie halt manchmal dann zeigen, hey, ich krieg hier irgendwie den ganzen Tag Dickpics und so und bitte, das ist ein Problem und lass das mal. Aber ich weiß halt nicht genau, schau mal, wenn man was öffentlich macht, wird man halt immer bewertet. Und wenn ich mich öffentlich verletzlich zeige oder auch Probleme öffentlich mache, dann kriege ich halt so viel Input, dass ich nicht wüsste, inwiefern das helfen würde, das Problem besser zu machen. Es sei denn natürlich, man weint einfach, jemand filmt es zufällig und man hat es irgendwie nicht gemerkt und dann ist es auf einmal im Internet. Keine Ahnung, kann ja auch sein. Also ich will jetzt auch nicht jeden schämen, der irgendwie öffentlich weint oder so. Aber ich persönlich, ich mag es auch nicht, wenn man weint. Bei mir überschlägt sich dann die Stimme so. Ich sehe so, das ist so eine ganz komische Art. Also ich kann dann auch manchmal kaum reden und so. Das mag ich irgendwie nicht. Ich weiß auch nicht.
Ja, also okay, ich verstehe das, dass du nicht vor der Kamera weinen musst und so. Und ich verstehe auch das, was Sascha damals gesagt hat mit diesem performativen Gedanken dahinter. Aber jetzt mal so im Privaten, fällt es dir da leicht, Gefühle zu zeigen? Also im Raum deiner liebsten Mitmenschen? Oder
ja, auf jeden Fall.
Ziehst du dich komplett auf dich zurück?
Muss man auch und versuche ich auch so oft wie möglich. Also immer, wenn ich die Kinder verabschiede, sage ich auch, ich liebe euch, sagen es auch zurück, was echt süß ist. Gibt ja auch Leute, die sagen, das ist eigentlich was für Partner.
Mein Vater zum Beispiel
sagt das, ja. Nee, ich finde, das kann man wirklich auch zu Kindern sagen. Ja. Oder ich gebe denen ein Küsschen oder fordere ein Küsschen ein, sag, hör, komm, gib mir mal ein kleines Küsschen, ich gehe jetzt für 2 Tage weg. Oder irgendwie so. Also natürlich auf die Backe, ich sag jetzt nicht, also die müssen nicht.
Meine Tochter ist auch verschämt. Meine Tochter, ich sage auch immer, gib mir ein Küsschen, dann mach ich mal.
Ja, sowas, ja klar, kann ja auch. Aber es ist ja auch so eine Form von, dass man sich irgendwie mag und wertschätzt. Nee, ich glaube, dass es wahnsinnig wichtig ist, Gefühle zu zeigen im engsten Kreis, aber ich glaube, dass es auch wichtig ist, zwischen In-Group und Out-Group zu unterscheiden. Und genauso wie ich jetzt nicht allen Leuten erzähle, was mein Netflix-Passwort ist, erzähle ich auch nicht allen Leuten, wie oft ich weine oder wie ich mich dabei fühle oder was gerade in mir vorgeht oder welche Krankheiten ich gerade habe oder was weiß ich was. Ich glaube, es interessiert einfach niemanden. Und es gibt ja auch diese ganz klare Grenze, ich weiß nicht, wie das bei euren Kindern ist, also dass wir zum Beispiel die Vornamen der Kinder nicht öffentlich machen, die Gesichter nicht posten.
Ja.
Wenn ich mit der Familie unterwegs bin, poste ich, wenn, dann danach, dass ich an dem Ort war.
Ja.
Also so, es gibt auch so Sicherheitshürden quasi.
Ja. Das suche ich auch. Du bist jetzt seit 4 Jahren ungefähr Vater, ne?
Ja.
Ich so seit 5 und vieles, was da so passiert ist in diesem Prozess des Vaterwerdens, hat mich ehrlicherweise auch so ein bisschen schockiert. Gibt's Dinge, die dich überrascht haben in deiner Rolle als Vater, mit denen du so nicht gerechnet hättest?
Ich komme aus einer Familie mit relativ vielen Kindern und beide meine Eltern haben auch jeweils sehr viele Kinder, sehr viele Geschwister. Und
du wusstest, was da auf dich zukommt.
Ich glaube, ich bin Chaos ganz gut gewohnt und von daher hat es mich jetzt nicht so krass überrumpelt wie vielleicht andere. Und
konntest du dann besser damit umgehen als Hazel auch?
Ich weiß, ich finde, dass das schon so unterschiedlich ist, weil bei Frauen kommt ja noch die ganze, also wenn ich jetzt über Frauen und Männer rede, ne, dann immer über Cis-Frauen, Cis-Männer oder halt so wie, also quasi umgangssprachlich oder wie das bei uns passiert ist. Ich sage jetzt nicht, dass das bei allen Leuten so sein muss und so weiter. Aber ich glaube, also bei Frauen in der Schwangerschaft kommen ja noch körperliche und hormonelle Geschichten dazu und von daher ist es ja nochmal was komplett anderes. Also ich kann nicht mal ansatzweise verstehen, was da alles in ihr vorgegangen ist, weil der ganze Körper verändert sich ja. Übrigens auch nicht nur zum Schlechten. Also sie hat auch danach Fähigkeiten gehabt, die sie vorher nicht hatte oder so. Also ich glaube, sie hatte eine Schilddrüsenunter- oder Überfunktion und die war nach der ersten Schwangerschaft weg. Also das ist krass, weil das Kind hat ja auch im Bauch so wie Stammzellen, womit die Mutter heilen kann und solche Sachen. Also es gibt's auch.
Das wusste ich nicht.
Ja, ja. Also es gibt ja auch Leute, die haben zum Beispiel vor der Schwangerschaft graue Haare und danach wieder farbige Haare und oder umgekehrt.
Das geht nur umgekehrt.
Ja, ja, gibt's auch umgekehrt, ne? Oder es gibt ja auch dieses, dass die Zähne wackelig werden oder sogar ein Zahn ausfällt oder so. Aber es gibt es auch in die andere Richtung, ist viel, viel seltener und gibt auch nicht wirklich einen Grund, jetzt darüber zu reden, ihr werdet alle schwanger, weil das ist irgendwie total toll oder so. Nee, aber klar, da passiert wahnsinnig viel. Man lernt sehr viel über sich und man muss sich, glaube ich, noch besser aufstellen, weil man halt einfach einer noch größeren Belastung ausgesetzt ist. Als Paar und Mensch und auch irgendwie so als Einheit.
Beschreib mal die Belastung.
Ja, also einmal ging es der Hazel wirklich ganz schlecht. Da musste sie ja nach der ersten Schwangerschaft für 3 Monate komplett aufhören zu arbeiten. Und da habe ich die Nächte gemacht mit dem Kind, wurde vom Kind teilweise alle halbe Stunde aufgeweckt, jede Nacht, musste dann tagsüber Rechnungen überweisen, den Haushalt schmeißen, unseren Mitarbeitern sagen, was sie machen können, ohne zu wissen, ob es überhaupt weitergeht. Also ob ich sie irgendwann feuern muss, weil der Betrieb einfach komplett geändert wird.
Mhm.
Ja, also das war schon eine extrem intensive Zeit. Da habe ich auch, glaube ich, pro Woche ein Kilo zugenommen oder so in der Zeit. Also das war wirklich extrem.
Was hat dir geholfen in der Zeit? Hast du dich irgendjemandem anvertrauen können? Weil, also ich wusste ehrlich gesagt nicht, mit wem ich darüber sprechen soll. Es sind zwar auch ein paar aus unserem Umfeld auch gleichzeitig irgendwie Eltern geworden, aber bei denen hatte ich immer das Gefühl, ja, die sind schon auch müde und so, die sind auch gestresst, aber irgendwie kriegen die das hin. Und ich hatte immer das Gefühl, ich kriege das selbst überhaupt nicht hin und habe mich dafür auch ziemlich geschämt und hatte dann dadurch bedingt aber auch das Gefühl, ich kann das jetzt keinem so richtig erzählen, weil die werden alle denken, ich übertreibe maßlos, beziehungsweise ich dachte auch selbst, ich übertreibe maßlos, dass ich einfach nicht fähig genug bin, um das alles zu stemmen. Mhm. Kannst du das nachvollziehen?
Ja, ich denke, dass man sich schon immer wieder fragt, wie soll ich das eigentlich alles schaffen? Und wenn es jetzt schon so scheiße ist, wie ist es dann erst in einem halben Jahr oder so?
Das dachte ich auch immer, es wird noch schlimmer.
Ja, man rechnet da dann immer so hoch. Ja. Das ist wie mit Nachbarn. Wenn es so einen kleinen Streit gibt, dann denkt man immer so, oh, wenn es jetzt schon diese kleine Spannung gibt, wie ist es dann erst in 5 Jahren?
Ja.
Mir hilft in solchen Situationen tatsächlich nicht wirklich reden, sondern ich versuche dann eher so Spaziergang zu machen, zur Massage zu gehen, Sport machen. Also Sport ist wahnsinnig wichtig für mich, um stabil zu bleiben.
Hast du es hinbekommen in der Phase? Weil
Ja. Also ich habe aber halt mit Trainer. Also in der Phase habe ich angefangen, mir einen Trainer zu holen, weil ich sonst nie Sport gemacht hätte. Weil wenn man sich selber fragt, habe ich gerade Bock auf Sport, bin ich gerade fit genug, dann macht man das nicht. Und der hat einfach, der hat mich immer gefragt, wie gut bist du gerade drauf? Ich habe gesagt, total scheiße, habe 3 Stunden geschlafen. Ja gut, dann machen wir jetzt nicht eine Stunde Training, sondern 20 Minuten. Und halt auch nur so 80%. Und so hat man sich dann langsam da so eingependelt. Und Sport kann einem auch Kraft geben. Also man denkt immer, man ist nach dem Sport total geschafft. Aber es kann auch umgekehrt sein, dass man ein bisschen sich bewegt. Vor allem draußen und dann geht's irgendwie wieder.
Ja, ich erlebe das jetzt auch, seitdem ich jetzt wieder Training mache. Aber also in den ersten Jahren als Vater diesen Schweinehund zu überwinden, überhaupt das zu schaffen, Sport zu machen, obwohl man ja weiß, dass es einem danach besser geht, ist mir überhaupt nicht gelungen. Und es hat dann zu dieser Abwärtsspirale geführt. Und irgendwann war ich dann drin in der Depression. Das will ich nicht so nochmal erleben.
Wie bist du da wieder rausgekommen?
Therapie. Aber ich muss es erstmal begreifen, dass ich es überhaupt habe. Ich habe es überhaupt nicht gecheckt.
Wie hat sich das bei dir geäußert?
Komplette Antriebslosigkeit, aber ich musste ja weiter funktionieren.
Mhm.
Ich musste ja für unseren Sohn und später für unsere Tochter irgendwie, das ging gar nicht anders. Also es hat morgens, stellte sich die Frage nicht, ob ich jetzt aufstehe oder nicht. Und aber alles hat sich halt 10-mal so schwer angefühlt, egal was. Also auch die banalsten Dinge, jetzt Frühstück machen für meine Kinder, es war wirklich ein wahnsinniger Kraftakt. Und ich dachte aber einfach, das ist so, das ist normal. Das ist jetzt halt so, das ist mein Leben. Und irgendwann, wirklich durch Zufall, habe ich dieses Hörbuch von Kurt Krömer gehört, der dieses Buch geschrieben über seine Depression. Und da habe ich gedacht, warte mal, das ist ja genau so, fühle ich mich ja.
Mhm.
Und dann habe ich mit ein paar Leuten gesprochen, die auch Erfahrungen damit hatten. Und dann habe ich meinen Hausarzt angerufen und habe gesagt, pass mal auf, ich glaube, ich habe da ein Thema. Und dann hat der, Gott sei Dank, mich an einen Therapeuten verwiesen. Und dann habe ich es so nach und nach gecheckt. Dann war ich irgendwann noch in der Tagesklinik und da habe ich es erst so richtig verstanden, was da eigentlich los war. Aber während ich da drin war, habe ich es überhaupt nicht begriffen. Ich dachte halt, ja, das war ja auch neu. Also ich habe ja vorher ein anderes Leben geführt. Ich war in der Kanzlei, war Anwalt und so. Und dann kam dieser Bruch, die Geburt meines Sohnes und Elternzeit lange und so. Und es war ja alles neu und deswegen konnte ich nicht so richtig sagen, da stimmt irgendwas nicht, sondern ich dachte, das ist jetzt so mein neues Leben und das fühlt sich jetzt halt im Film so scheiße an.
Ich glaube, das ist auch der Hauptgrund, warum Eltern miteinander kommunizieren, ist immer, ist das noch normal oder muss ich ins Krankenhaus gehen?
Ja, ich hätte mich mehr austauschen sollen, aber ich habe, wie gesagt, ich habe gedacht, ja, da kann ich jetzt mit keinem drüber reden. Wenn ich jetzt sage, jeder Tag fühlt sich an wie die absolute Hölle, weil ich jetzt Vater bin, kann es ja auch nicht sagen. Also könnte man schon, aber habe ich nicht gemacht.
Aber so ist es ja auch nicht, oder?
Ja, damals hat es schon so angefühlt. Weil ich so wirklich dachte so, ich habe wirklich jeden Tag gedacht, wann ist endlich Abend, dass ich mein Kind ins Bett bringen kann. Weil es wirklich so, jede Bewegung, alles, was ich gemacht habe, war einfach unfassbar schwer. Das war die scheiß Depression, das habe ich nicht gecheckt.
Mhm.
Naja.
Ja, ich frage mich auch manchmal, wie die Eltern das eigentlich hinbekommen haben, bevor es Psychopharmaka gab. Ja.
Ich frage mich das auch. Und also manchmal sagt man ja, es sind andere Zeiten und unsere Eltern hatten zwar auch schon einen Arsch voll zu tun, aber dass wir in so Zeiten leben, wo einfach so ganz viel zusammenkommt, plus dieses Kleinfamiliendasein, also Eltern, die wirklich allein sind mit ihren Kindern und wenig Unterstützung haben, weil Großeltern häufig nicht da sind und so weiter und so fort, weil das Betreuungsangebot so schlecht ist. Vielleicht will unsere Generation einfach zu viel und geht darunter irgendwie ein bisschen kaputt.
Ja, es ist auf jeden Fall, es gibt halt wahnsinnig viele Baustellen, wahnsinnig viele Dinge, die sich verändert haben. Auch zum Beispiel, dass Großeltern oft nicht mehr zusammen sind, sondern getrennt. Und deswegen ist halt wahnsinnig schwer ist, wenn man drei Kinder hat, zu sagen, ja, ich gebe jetzt einfach mal alle zur Oma. Ich meine, die wird sich auch bedanken. Und früher war das vielleicht, wenn man Großeltern hatte, die irgendwie einen Bauernhof hatten oder sowas, konnte man sie halt einfach hinschmeißen. Da sind dann vielleicht noch ein paar andere Leute rumgesprungen. Und ich glaube halt eben heutzutage wird halt mehr vermischt so. Und das erfordert dann vielleicht noch mehr Reflexion und Kommunikation für die einzelnen Sachen.
Wie ist es bei euch? Habt ihr Unterstützung von den Großeltern oder?
Also kaum. Also immer mal wieder, so alle paar Monate kommt mal eine Oma für einen Tag oder so. Aber im Moment, also es ist nicht jetzt so. Aber ich finde ich auch gut, weil die haben natürlich auch andere Enkel und müssen da zum Teil auch mehr unterstützen. Wir versuchen einfach, uns komplett unabhängig zu machen. Also unsere Devise war dann, so viel Hilfe wie möglich holen, alles, was irgendwie hilft, holen und auch alles mit einer gewissen Regelmäßigkeit und mit gewissen Automatismen, dass es halt einfach läuft.
Habt ihr das von Anfang an erkannt oder habt ihr da eine Zeit lang gebraucht, bis ihr dachtet, okay, es ist okay, sich mehr Hilfe zu holen?
So ein Jahr hat das gebraucht. Und dann haben wir irgendwann gedacht, ja, das geht gar nicht mehr anders.
Ihr musstet auch erst so richtig crashen, ne?
Ja, ja. Aber ich glaube, das gehört auch dazu.
Ja. Wie bist du aufgewachsen? Mit was für einem Männerbild vor allem bist du aufgewachsen? Du hast einen relativ erfolgreichen Vater.
Mhm.
Vergleichst du dich manchmal so? Das ist so ein, weil mein Vater ist auch Rechtsanwalt, ich war auch Rechtsanwalt und ich habe mich immer mit meinem Vater verglichen, dachte immer, das schaffe ich nicht, da komme ich nicht dran.
Das Lustige ist, dass er jetzt anfängt, sich mit mir zu vergleichen.
Ja, bei mir dreht sich das auch gerade. Das ist krass, aber es ist vielleicht einfach eine Altersfrage.
Ich wollte tatsächlich bewusst nicht in seine berufliche Kerbe schlagen, weil mich das früher mal schon genervt hat bei irgendwelchen Medizinerkongressen oder sowas, wenn ich halt als der Sohn von vorgestellt wurde.
Ah ja, das hat dich genervt.
Ja, das fand ich halt irgendwie ein bisschen blöder. Vielleicht auch lustig, dass jetzt quasi, dass ich es halt dadurch vielleicht auch schon gewohnt war, irgendwie so, immer so irgendwie, dass noch jemand anderes dabei ist, der mehr strahlt oder so.
Aber das ist ähnlich bei uns. Weil ich war auch immer der Sohn von, oder der Bruder von auch. Meine Schwester war, die ist 2 Jahre älter, die war immer in der Schule, die war immer auf die Schulen, auf die ich gegangen bin, war sie zuerst und dann war sie erfolgreich und so. Strebsam, würde ich jetzt mal sagen. Und dann kam ich und alle waren so, wie, das ist auch ein Tickes? Weil das komplette Gegenteil. Aber Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen.
Es äußert sich auch bei jedem Kind komplett anders. Also bei uns war das auch so von den Geschwistern, ne? Unsere älteren Schwestern, da haben die Eltern gesagt, rauch nicht. Die haben einfach gesagt, okay, wir rauchen nicht. Bei den Jüngeren, rauch nicht. Schau mal, wie viel Zigaretten ich rauchen kann. So. Also ich habe ja 2 jüngere Brüder und 2 ältere Schwestern, komplett unterschiedlich, wie die halt ticken und wie man die auch dann vielleicht erziehen muss oder hätte müssen. Mein Vater ist schon so, man könnte jetzt neudeutsch sagen, so ein Macher.
Mhm.
Aber der ist jetzt nicht irgendwie ein krasser Macho oder sowas. Also so habe ich ihn zumindest nicht wahrgenommen. Also klar, der mag schon James-Bond-Filme und sowas, aber der sagt jetzt nicht, mein Sohn, du musst dies und das machen, sonst bist du kein richtiger Mann oder so. Der wollte auch nie, dass wir zum Beispiel Kampfsport machen oder jagen gehen oder so. Er ist dann eher so musisch interessiert und ja. Schon auch ein bisschen so ein Sensibelchen, der hört auch Kuttelrock und so.
Das würdest du jetzt sagen, ja. Daran erkennt man, dass er ein sensibler Mann ist. Wenn das deine Definition eines sensiblen Mannes ist. Du hast, das muss ich jetzt nochmal ganz kurz fragen, das fand ich interessant, am Anfang hast du ja gesagt, du verstehst dich schon selbst als sensibler Mann.
Ich denke schon, ja. Ich glaube nicht, dass mich andere Leute so wahrnehmen würden, aber...
Würde denn deine Partnerin dich so wahrnehmen?
Das ist eine gute Frage.
Also bist du heimlich sensibel?
Sie merkt schon, dass ich sensibel bin, glaube ich. Also, aber ich glaube, dass sich die Sensibilität anders äußert. manchmal. Also ich spüre schon sehr, sehr viel, aber das hat nicht, ich kann das nicht so gut verbalisieren. Mhm. Also zum Beispiel mag ich es, wenn eine Show ist von Hazel oder auch von uns beiden oder früher, als ich noch selber aufgetreten bin bei Poetry Slams, auch von mir, mochte ich es immer beim Einlass im Raum zu sein, weil ich das Gefühl hatte, wenn sich der Raum füllt beim Einlass, kriege ich ein besseres Gefühl für die Leute und habe dann das Gefühl gehabt, ich kann jeden Menschen im Raum spüren, so irgendwie. Und ich meine, das, keine Ahnung, wer kann das schon?
Ich nicht. Aber, das ist ja voll die Gabe.
Ja, aber es ist halt auch, aber ich kann jetzt dann drüber nicht, ich kann das nicht groß verbalisieren oder sowas. Also ich weiß auch nicht. Ich glaube, ich merke schon manchmal, was eine gewisse Wirkung hat und wie Dinge funktionieren und so, aber
wenn du die Menschen so spürst, also ein bisschen kann ich schon nachvollziehen, hast du dann auch vielleicht leichte Tendenz, so andere Bedürfnisse über deine eigenen zu stellen?
Auf jeden Fall. Ja. Also auf jeden Fall. Es ist zum Beispiel auch so, und das musste ich jetzt auch lernen, ich habe mich jetzt in den letzten Jahren nochmal ein bisschen intensiver mit Ernährung und sowas befasst. Und bei mir ist halt so, vom Essverhalten her, ich esse immer so viel, wie alle essen. Also ich kann quasi nicht, wenn ich mit Leuten Pizza essen gehe, dann der eine sein, der einen Salat bestellt. Und wenn es halt allen schmeckt, dann schmeckt es mir auch. Und ich würde nie alleine trinken oder, gut, ab und zu rauche ich schon mal einen Joint, aber halt, das ist irgendwie immer sowas, so ein Gruppending, ich weiß auch nicht. Also ich bin, glaube ich, schon ein Herdentier, aber bei mir äußert sich das nicht so, dass ich im Mittelpunkt stehen muss und alle irgendwie unterhalten muss und alle irgendwie pleasen muss, sondern dass ich eher so dabei bin und es einfach cool finde, wenn es so einen Rahmen gibt, in dem halt alle anderen irgendwie was machen können.
Das Pizza-Beispiel, wenn du jetzt unbedingt einen Salat willst, dann würdest du halt trotzdem eine Pizza bestellen. Also ist es schon so, dass du das priorisierst, so fit in, so dich da anzupassen? Ich fand, weil ein bisschen erkenne ich mich da wieder.
Ja, schon, auf jeden Fall, würde ich schon sagen. Also ich finde es schön, nicht aufzufallen. Ich habe ja auch keine Sleeves oder, keine Ahnung, irgendwie eine crazy Frisur oder so. Also irgendjemand hat mal zu mir gesagt, du siehst aus, als wärst du vom Dorf, du bist aber gar nicht vom Dorf. So. Das war eigentlich ein Kompliment. Also es klang so wie eine Beleidigung, aber es fand ich eigentlich ganz cool. Also mir ist schon früher aufgefallen, zum Beispiel die Leute, die viel gekifft haben, das waren nicht die mit den Dreads oder die Leute, die bei Metal-Bands die krassen Schlagzeuger waren, die sahen meistens ganz normal aus, weil die quasi nicht das an sich selber zur Schau stellen müssen. Weißt du, ich meine? Sondern die sind so die und natürlich wirst du auch nicht so oft angehalten, wenn du normal aussiehst und mega viel Marihuana dabei hast.
Aber würdest du manchmal lieber, keine Ahnung, dich voll zu tätowieren oder?
Nee. Das ist mir einfach egal. Das ist mir wirklich einfach komplett egal.
Was ist dir egal?
Wie ich aussehe.
Nee, das glaube ich dir nicht. Machst du den Sport nur für die Mentalen?
Schon viel, ja. Also natürlich ist es cool, gut auszusehen. Klar, irgendwie. Ich sage auch immer, wenn jemand mich fragt, wieso machst du Sport, sage ich immer, ja, weshalb alle Sport machen, damit sie halt irgendwie sexy sind, so, ja. Aber ich weiß auch nicht. Ich habe zum Beispiel in meinem Schrank, ich habe eine Boxershort. Also nicht eine einzige, aber ich habe halt eine 50 Mal.
Ja.
Und ich habe ein paar Socken 50 Mal. Und wenn ich eine gefunden habe, dann, ich kann auch 3 Monate lang jeden Tag dasselbe essen. Also mir ist das wirklich egal. Ich weiß auch nicht.
Ist dir das egal oder verschafft dir das einfach Ruhe im Kopf?
Wahrscheinlich ist es so Mental Load, der dann einfach weg ist. Ich schreibe auch manchmal, wenn ich irgendwo bin, Hazel, was kann ich essen? weil ich mag das nicht, eine Karte zu lesen. Oder wenn ich irgendwo bin und jemand anders bestellt, sage ich einfach, ja, das nehme ich auch oder so.
Okay, ja, weil, also das habe ich auch alles. Aber ich frage mich halt, ist das wirklich so, dass einem das egal ist oder dass man das nie gelernt hat?
Man hat bestimmt auch sich zurückstecken müssen, auf jeden Fall. Also klar, bei einer Großfamilie und bei uns, wir sind noch oft umgezogen. Wir waren noch mal in den USA. Da war ich, glaube ich, 2 oder 3, sind wir gerade in die USA geflogen. Ja, in Boston gewohnt. Da war ich noch mal später in Boston, bin dann in die erste Klasse gegangen und so. Also es war schon immer eher so, mach einfach dein Ding Und wenn du das irgendwie schaffst, dann sind alle zufrieden, dann gibt es auch keine Probleme. So irgendwie.
Wie meinst du das? Mach einfach dein Ding.
Ja, krieg gute Noten, keine Ahnung, fall nicht auf.
War das so?
Ganz lange Zeit hat es gut funktioniert, aber ich hatte dann schon eine Phase, wo ich richtig ausgerastet bin.
In also, der Pubertät klassisch, oder?
Ja, genau, wo ich dann auch so mit Alkoholvergiftung im Krankenhaus abgeholt werden musste und ja, Autounfälle hatte und halt ständig irgendwas war. Keine Ahnung. Also irgendwann war es dann so, dass meine Eltern dachten, ja, der wird irgendwann unter der Brücke schlafen und also richtig so schwarzes Schaf.
Das ist interessant, weil das war bei mir ähnlich. Was hat das vor allen Dingen, kannst du sagen, mit der Beziehung zu deinem Vater gemacht, als du so rebellisch wurdest? Weil bei mir war das so, wir sind dann richtig, also da sind wir richtig jahrelang aneinander geknallt.
Ja, ja, bei uns auch. Also wir haben dann auch mal ein paar Jahre nicht wirklich miteinander geredet. Also der war auch richtig sauer, dass ich nicht in den wissenschaftlichen Bereich gehe, sondern halt irgendwie so in diesen künstlerischen und so. Ja, ja.
Und jetzt kann er aber...
Jetzt findet er das wieder cool. Aber das war grundsätzlich...
Weil du Erfolg hast, oder?
Bestimmt, ja.
Ja.
Ja, wahrscheinlich ist es so einfach. Also, oder vielleicht auch, weil er sieht, dass Hazel und ich eine gute Beziehung haben, dass wir halt glücklich sind, dass wir coole Kinder haben. Das hilft bestimmt auch. Aber... Ja, also es gab dann schon so, aber es war halt eben auch, also da kam, glaube ich, sehr viel zusammen. Meine Eltern haben sich ja dann auch getrennt. Mein Vater hatte dann eben eine relativ erfolgreiche Karriere selber. Also ich habe so zwischen...
Wann haben deine Eltern sich getrennt?
Ja, das war ein langer Prozess, aber ich würde sagen so zwischen...
So häufig so.
Zwischen 10, wo ich 10 war und 20, so ungefähr. Also ich kann es nicht mehr ganz
genau
sagen.
Das ist ein echt langer Prozess.
Ja, war wirklich über mehrere Jahre. Also er ist dann irgendwie mal ausgezogen, dann wieder eingezogen und so. Ich habe ganz früher relativ viel Kontakt mit meinem Vater gehabt und dann halt eben eine ganz lange Zeit quasi gar nicht.
Wie lang?
Also wirklich so, also eben so zwischen 10 und 20 habe ich den kaum zu Gesicht bekommen und wenn dann nur mal so ganz kurz. Und dann war ich auch immer nur einer von vielen, also quasi die Kinder oder die Jungs oder so. Und dann irgendwann, es war dann eigentlich ganz schön, hatte ich wieder eine direkte Verbindung zu ihm, weil er dann, glaube ich, gemerkt hatte, wenn ich mich jetzt nicht mit dem befasse, dann passiert einfach, dann haben wir einfach gar keine Beziehung mehr. Und dann hat er sich mit jedem einzelnen Kind ein bisschen mehr beschäftigt, weil er dann halt eben getrennt war und wusste, ja, dann sonst gibt's keine Familie mehr quasi. Und das war eigentlich dann ganz cool.
Und hast du es ihm dann leicht gemacht oder dieses wieder reconnecten?
Ich habe ihm einmal alles gesagt, was ich an ihm scheiße finde.
Echt?
Ja.
Wow.
Und dann haben wir uns umarmt und geweint und dann war alles okay.
Wann war das?
Da war ich so 20.
Stark.
Da habe ich gesagt, du warst echt, es war ziemlich viel richtig beschissen und ich werde es anders machen, wenn ich selber ein Kind krieg. Und dann ging's.
Wow, wo hast du denn den Mut hergenommen?
Das ist einfach so passiert. Ich habe ihm versucht, ein Geschenk vorbeizubringen und dann war er zufällig da, das wusste ich nicht. Also ich wollte das irgendwie vor die Haustür legen. Dann haben wir so kurz miteinander geredet. Und ja, dann habe ich ihm halt einfach mal alles gesagt, was mich in dem Zeitraum so beschäftigt hat. Warum warst du eigentlich so oft weg? Warum hast du mich in meiner ganzen Kindheit kein einziges Mal gelobt? So, also wie kann man so sein? Keine Ahnung. Und ich glaube, dass er das selber gar nicht, also das war nicht bewusst von ihm so, sondern das war einfach, der hat es auch so mitbekommen von seinem Vater und hat es dann halt irgendwie einfach so gemacht. Ich meine, man darf ja auch nicht vergessen, die Generation ist ja von ehemaligen Soldaten oder auch Nazis, wurde die großgezogen, ja, und da wurde natürlich auch ganz viel nicht thematisiert einfach. Ja. Von daher, ja, keine Ahnung, und dann habe ich das ihm einfach so gesagt, also ist mir so aus mir rausgebrochen und dann war irgendwie alles okay.
Hat er gut reagiert?
Ja. Ich meine, er ist ja auch Therapeut, also von daher.
Er kann das.
Oder Psychiater, aber er checkt das schon, ja.
Also er ist nicht in die Rechtfertigung gegangen oder so, oder?
Nö, gar nicht so.
Voll gut. Und das war so ein Schlüsselerlebnis mit
ihm. Ich glaube schon, ja. Ich weiß gar nicht, ob er das noch weiß. Wäre echt spannend, es ihn mal zu fragen.
Bestimmt weiß er das noch. Ich habe das sehr viel später gemacht. Ich habe das vor 3 Jahren oder so gemacht, habe ich meinen Vater konfrontiert. Und das war aber eher so aus dem Affekt heraus. Das ist dann auch einfach so aus mir raus, aber sehr impulsiv.
Mhm.
Und dann haben wir ein paar Gespräche geführt und das war echt, das war, war gut für unsere Beziehung. Wir hatten vorher auch eine gute Beziehung, aber so eng wie jetzt waren wir davor nicht. Das war gut. Ich glaube, einmal konfrontieren.
Ich denke mir halt auch immer mal wieder, jetzt wo man selber Kinder hat und wenn man so zurückdenkt, also jetzt nicht nur bei den Eltern, sondern auch bei dem ganzen Umfeld früher und auch bei den Lehrern früher und so. Wie konnte man so zu Kindern sein? Also weißt du, ich verstehe das halt nicht. Ich meine, es geht dir vielleicht ähnlich, wenn man zu Hause mit seinen Kindern ist und dann denkt, das wäre absurd, jetzt die irgendwie zu schlagen oder so. Oder irgendwie zu demütigen oder zu piesacken oder zu fettschämen oder was weiß ich was. Und ich finde es halt krass, wie früher mit uns teilweise umgegangen wurde. Also
ist dir das passiert?
Ja, schon.
Fettschämen?
Ja.
Wann in der Schule oder was?
Mhm.
Aber nicht von Lehrern?
Doch, von Lehrern auch.
Hättest du manchmal Bock, die auch so zu konfrontieren wie deinen Vater?
Nee. Ich glaube eh, dass man Menschen ab einem gewissen Punkt nicht mehr ändern kann, schon gar nicht, wenn die das nicht selber wollen. Und ich bin dann irgendwann einfach so, dass ich so denke, ach, so you do you. Ich kann, das ist ja auch schön am Erwachsensein, man kann einfach sein eigenes Ding machen und muss nicht sich mit Leuten abgeben, auf die man keinen Bock hat.
Ja, hast du recht.
Auch im Privaten, ne? Also das muss man ja auch lernen, dass man halt im Privaten...
Kannst du es gut?
Ja, mittlerweile schon. Also es gibt Familienfeste, auf die gehe ich einfach nicht mehr.
Echt?
Da sage ich einfach, nee, fickt euch. Ja.
Wie machst du das?
Genauso. Es kommt natürlich auch entsprechend gut an. Ja, also das wird dann natürlich Monate, Jahre lang thematisiert. Warum ist der so? Aber ich denke mir, warum irgendwie 800 Kilometer irgendwo hinfahren, um ein Stück Kuchen zu fressen, der mir nicht schmeckt? Und mich irgendwie zu demütigen zu lassen und dann wieder zurückzufahren in meiner Freizeit. So, das mache ich einfach nicht mehr. Kein Bock drauf.
Aber voll gut, weil das ja, also das gelingt mir noch nicht so gut. Und ich hätte jetzt vermutet, dass du das dann eher machst wegen dieser von mir selbst jetzt dir diagnostizierten Angepasstheit. Also mir fällt sowas super schwer, so Nein zu sagen. Auch so, wenn ich denke, ja, das muss jetzt so sein, da muss ich jetzt hin und so.
Ich bin nur angepasst gegenüber Leuten, zum einen, die mich unmittelbar umgeben und zum anderen, die gut für mich sein wollen oder
gut,
die in meiner Gruppe sind irgendwie. Also jetzt irgendwelche Leute, die ich einmal im Jahr sehe oder sowas.
Grüße gehen raus an die.
Ja, Grüße gehen raus.
Ich möchte noch einmal ganz kurz sprechen über euch als Familie oder als Paar, die ja schon in der Öffentlichkeit steht. Du hast mal gesagt, dass du das Narrativ steuerst von dem, was so an die Öffentlichkeit gerät. Aber kann man das überhaupt?
Wirklich?
Ja.
Boah, es wäre sehr vermessen, wenn ich sagen würde, dass ich das irgendwie schaffe. Sehr viel von dem, was von uns beiden gepostet wird, zumindest in unserem eigenen Medienhaus, geht irgendwann mal durch meine Augen und Ohren, aber auch meistens nur, um das für Hazel vorzufiltern. Also wenn es irgendwo eine grenzwertige Stelle gibt, keine Ahnung, könnte man den Witz als transphob auffassen oder was weiß ich was, dann bespreche ich das halt mit Hazel. Aber alles vorher, keine Ahnung, ist der Sound gut, ist das Bild überbelichtet, bla bla und so. Das versuche ich halt alles irgendwie von ihr fernzuhalten und halt selber irgendwie zu entscheiden.
Bist du da so... Also das meinst du mit Passgeber? Du bist verantwortlich für all das, was im Hintergrund ist?
Für viel, ja.
Ja.
Also ich würde schon sagen, für das meiste.
Doch, das manchmal auch für Streit oder?
Zwischen Hazel und mir?
Ja.
Null. Das ist das Witzige. 0,0.
Wie macht ihr das?
Wir streiten gar nicht. Also wirklich, also es gibt halt natürlich Argumente so oder irgendwie, dass wir mal diskutieren. Aber es ist nicht so, dass wir irgendwie laut werden und uns Dinge an den Kopf schmeißen, immer machst du das oder so.
Nee.
Ich weiß auch nicht. Nee, das ist uns einfach zu blöd. Ich weiß auch nicht. Und das ist auch natürlich einzigartig. Also, schau, da fange ich jetzt an zu weinen. Nee, das gibt's gar nicht.
Nee, das gibt's auch nicht.
Aber es war schon immer so. Also, wir haben uns kennengelernt und hatten das Gefühl, wir kennen uns schon unser ganzes Leben. Wir hatten auch extreme Parallelen in der Biografie. Haben uns immer über alles unterhalten und unterhalten können. Es gibt es gibt nie irgendwie Sachen, wo einer von uns sagt, boah, da bin ich komplett raus oder das interessiert mich nicht oder was. Das fand ich aber Hazel immer so cool. So, ich glaube, das war so der Moment, wo ich mich wirklich in sie verliebt hat, war, dass man sich mit ihr über Hegel unterhalten kann, aber auch über Moneyball. Also so, du kannst über alles mit der reden. So, du kannst über McFlurry reden und über irgendwie fucking Noma in Kopenhagen und die kennt halt alles. So. Und das, und dann wird halt irgendwie geschaut, was ist jetzt hier irgendwie am sinnvollsten und dann machen wir das halt. Und wir dadurch, ich glaube, nur so geht das auch, weil es ist halt eben, du hast von Mental Load auch gesprochen. Es ist halt so viel Mental Load, dass wir das dann einfach immer verteilen auf zwei Gehirne. Also ich würde es auch gar nicht sagen, männlich-weiblich oder sowas, aber es ist einfach, ja, eine Gruppe kann halt mehr als der Einzelne. Ne? Und ist halt dann ganz klar, was gegessen wird, entscheidet sie. Welche Kameras gekauft werden, entscheide ich. Welche Witze sie auf der Bühne macht, entscheidet sie. Und so weiter. Es geht halt immer so.
Darüber wollen wir gleich im Bonusteil noch sprechen, wie ihr das aufteilt. Mhm. Ich hätte jetzt unterstellt, dass ihr da vielleicht ähnliche Struggles habt, wie wir das hatten. Aber anscheinend funktioniert es richtig.
Was waren eure Struggles?
Naja, also dieses ist jetzt nicht genau das Gleiche wie bei euch, aber beide auch in der Öffentlichkeit, beide irgendwie noch einzelne Jobs, aber auch zusammen Jobs und dann auch noch Eltern und dann diese Maxime 50-50. Es war halt schon sehr viel auch Zerren und Diskussionen. Okay, ist es jetzt gerade fair? Jede Woche ist es jetzt gerade fair? Nein, es ist natürlich nie fair. Und daraus sind schon viele Streitigkeiten entstanden, warum wir uns auch mitunter oder unter anderem letztlich getrennt haben. Und wenn ich dir jetzt so zuhöre, denke ich mir, wie funktioniert das? Wie kriegen wir das denn? Das besprechen wir dann im Bonusteil. Da kannst du dann... Ja, hast du was mitgebracht?
Ich habe noch was für dich, ja genau, ich habe noch was mitgebracht und zwar zum einen, schon mal hier, ich habe Hazel mich gefragt, weil sie halt auch mich besser kennt manchmal als mich, ob, wie oft ich weine und wie ich weine. Schau mal hier.
Also ich glaube, du weinst wahrscheinlich so 5-mal im Jahr und davon sehe ich dich 2-mal. Ich glaube, dass du wahrscheinlich manchmal weinst, wenn du draußen bist oder wenn ich nicht zu Hause bin. Und das letzte Mal habe ich dich aber positiv weinen gesehen, nach dem ESC. Da hast du so geweint und gesagt, oh, ja, dass du stolz auf mich bist.
Voll schön. Ja,
weil ich, also 5-mal im Jahr hätte ich jetzt gedacht, ist ein bisschen viel. Ich hätte vielleicht gedacht, so 2-mal oder so, aber.
Und, aber dann vor ihr trotzdem 2-mal? Weil sie hat gesagt, 5-mal insgesamt und 2-mal vor ihr? Also weinst du 100% der Fälle vor?
Nee, ich würde schon sagen, dass ich auch ab und zu mal so für mich weine. Aber draußen? Das ist dann wirklich mehr so, tatsächlich draußen, ich mache ja auch manchmal Spaziergänge, und es ist dann einfach so Weltschmerz, so, dass ich einfach manchmal denke, so, oh Gott, so, was, also.
Aber was ist es dann?
Ja, Trump, deswegen Klimakrise.
Wirklich?
Israel, was weiß ich, also you name it, wegen solchen Sachen weine ich dann. So, auch da wieder, ne, wenn das jetzt schon so ist, wie ist es dann erst in 20 Jahren? So.
Hast du dann Angst um deine Kinder, oder?
Ja. Um die Lebensqualität von meinen Kindern, klar. Oder von allen Kindern halt. Aber, ja, das war's eigentlich. Ich habe auch noch was anderes mitgebracht, finde ich auch witzig. Habe ich zufällig bei mir gefunden, schon mal hier, Werkbuch für Jungen. Das ist ein total geiles Buch tatsächlich.
Hast du es gelesen?
Ja, ich habe das früher total gemocht.
Was steht da drin?
Das sind einfach so Sachen, die man basteln kann als Junge.
Aber nur Jungen.
Ja, und ich habe mal, also es sind wirklich sehr, sehr coole Sachen. Und ich hatte mal den Traum, schon ganz lange her, vielleicht mache ich das irgendwann mal, das zu übersetzen in die Jetztzeit und auch für, also für, dann müsste man sagen, Personen oder so, oder Mädchen, und halt auch sowas wie Handyhüllen oder so, also auch Sachen, die halt neuer sind, aber es sind wirklich so, wie baut man eine Klingel, wie faltet man ein Schiff, ne, es sind richtig krasse Sachen. Es ist beim Vater, glaube ich, früher so rumgefahren und
hast du irgendwas daraus gebastelt?
Ja, ganz viel, also wirklich viel.
Das sieht wahnsinnig technisch und kompliziert aus von ihr.
Sind auch wirklich krasse Sachen, ne, also so ein Terrarium bauen und so.
Wow. Bist du da begabt?
Ein bisschen, würde schon sagen, ein bisschen. Seifenkiste. Ich weiß auch, wahrscheinlich ist vieles davon nicht mehr PC oder würde man nicht mehr so machen oder es gäbe irgendwie Bestimmungen.
Ich glaube, bei Seifenkiste musst du nicht so Sorgen machen. Machst du sowas für deine Kinder? Die sind noch zu klein, ne?
Ich versuche wahnsinnig viel so crafty mit denen zu machen. Also so mit den Händen Sachen anbauen. Wir haben jetzt irgendwie gestern eine Paprika gepflückt oder so, solche Sachen.
Ist das dann deine Rolle? Also grenzt sich das zu Hazels Rolle ab irgendwie oder?
Das ist eine gute Frage. Vielleicht, aber Hazel kocht zum Beispiel mit den Kindern. Also von daher.
Aber das sind ja genau die Klischees bedient.
Ja, ist ja auch aber ich mache zum Beispiel Gartenarbeit und ich gehe regelmäßig zu einer Floristin, dann macht sich immer Hazel lustig so, ah, du wieder mit deinen Floristinnen so. Oder ich mag zum Beispiel Musicals und Hazel auch, aber nicht so sehr wie ich oder keine Ahnung, also es gibt da bestimmt auch Sachen, die unterschiedlich sind. Oder ich weiß mehr über die Kardashians als Hazel oder keine Ahnung. Aber ich würde schon sagen, dass so dieses mit Händen machen, ne, und auch Sachen anfassen und Sachen bauen und so, dass das irgendwie wichtig ist. Und das haben wir in unserer Kindheit auch viel gemacht und das finde ich auch schön. Also wenn ich daran zurückdenke, dann denke ich an diese Sachen, Körbe flechten oder Sachen sägen. Wir hatten auch so eine kleine Werkstatt im Keller, wo man so Sachen gesägt hat und so. Aber ich glaube, das ist ja der Podcast eigentlich, wenn ich ihn so verstanden habe, ist ja, geht ja der Frage nach, gibt es eigentlich sowas wie Männlichkeit, oder? Das ist ja eigentlich der Podcast. Das
wäre jetzt meine abschließende Frage vor dem Spiel gewesen, ob du manchmal oder ob du überhaupt darüber nachdenkst, was es bedeutet, ein Mann zu sein.
Ich habe zum ersten Mal drüber nachgedacht, bevor ich hierher gekommen bin.
Ja, sehr gut. Da kannst du ja jetzt dieses tiefenfundierte Überlegenswissen.
Ich habe wirklich gedacht, so, boah, ich habe mich das noch nie gefragt, was ist eigentlich ein Mann und was muss ich machen, um besonders männlich zu sein oder keine Ahnung. Und ich glaube, dass man schon das Argument machen könnte und ich glaube, da würden auch die allermeisten Leute mitgehen, dass Männlichkeit mit sowas wie körperlicher Stärke korrelieren kann und mit allem, was da irgendwie dazugehört. Also es ist ja auch so, als Arbeitgeber wirst du vielleicht auch wissen, dass deine ArbeitnehmerInnen, wenn sie weiblich sind, irgendwie nur, glaube ich, 15 Kilo heben dürfen und männlich, glaube ich, 40 Kilo oder so. Das ist ganz klar gesetzlich so geregelt.
Das wusste ich nicht.
Also wenn du zu einer Angestellten sagst, zu einer Sekretärin oder so, hier, heb mal den Tisch hoch oder so, dann kann die halt sagen, ja, nee, mache ich nicht, weil der ist zu schwer. Und bei einem Mann ist halt die Grenze woanders. Und ich habe auch noch nie eine Arbeitnehmerin sich darüber beschweren hören. So, ich will aber auch 40 Kilo heben, ja. Also ich denke mir, dass man da schon das Argument machen könnte, dass es da gewisse Unterschiede gibt und dass die vielleicht auch dann mit sowas wie irgendwie Stabilität korrelieren können. Wobei ich auch dann nicht genau weiß, es wäre vielleicht auch eine Frage an dich, ob man jetzt als Mann, also du hast ja im Intro gesagt, du musstest sowas wie Stabilität finden. Ich weiß nicht mehr genau, wie du es formuliert hast. Oder auch die Warnsignale deines Körpers hast du ignoriert und musstest dann irgendwie hinhören und so. Und ich weiß es nicht, ob man als Frau, gerade weil man zum Beispiel stärkeren hormonellen Schwankungen unterlegen ist, eher die erkennen muss und gegensteuern muss oder weniger, weißt du, ich meine? Also muss es quasi erfordert es mehr Stabilität von einer körperlichen Frau, quasi ein Level zu halten. Also bei Hazel ist ja auch so, die muss ja auftreten, egal, blöd gesagt, ob sie ihre Tage hat oder nicht. So, es ist dann halt einfach so irgendwie, jetzt steht schon im Kalender, Oktober 2028 steht sie dann da irgendwie in der Jahrhunderthalle vor 50.000 Leuten oder was weiß ich was. Und dann ist es vollkommen egal, wie sie drauf ist. Sie muss dann einfach auf die Bühne und das machen. Und zwar nicht, weil ich das will und nicht, weil sie das will, sondern weil der Veranstalter und sonst wäre das vertraglich mit ihr so ausgemacht haben. Und wenn sie das nicht machen würde, was natürlich immer geht, wäre das ein riesiger organisatorischer Aufwand, das wieder rückabzuwickeln und so. Und ich glaube schon auch, dass das eine extreme Stärke von Frauen erfordert, da gegenzusteuern. Also auch bei Ernährung zum Beispiel, ne? Also ich glaube, Männern fällt es leichter, einfach einen Film zu fahren und gerade durch diese Schwankungen ist es dann irgendwie vielleicht ein bisschen komplizierter da. Ich kenne zum Beispiel auch Veganerinnen, die in manchen Zyklusphasen nicht Veganerinnen sind, weil sie das sonst einfach nicht aushalten, weil sie irgendwie dann Eisen brauchen oder ich weiß es nicht genau. Aber also ich weiß es ja auch selber nicht.
Das sind jetzt alles körperliche Dinge, wo du dann vielleicht unterscheiden würdest, aber glaubst du, es gibt irgendwie über dieses Körperliche hinaus, weiß ich nicht, Attribute, die du eher Männern zuschreiben würdest und Attribute, die du eher Frauen zuschreiben würdest? Oder brauchen wir das überhaupt noch, diese Zuschreibung?
Ich glaube, über das Körperliche hinaus gibt es eigentlich nichts. Also, ich wüsste jetzt nicht, was. Also, es haben ja alle irgendwie Augen im Kopf, Ohren und so. Es wird ja auch wahnsinnig viel geredet über weiblichen Humor, die weibliche Perspektive und so. Und ich weiß immer nicht genau, was damit gemeint sein soll. Also natürlich finde ich es cool, wenn in allen Positionen Frauen und Männer und non-binäre Personen sind. und begrüßt es auch. Und ich glaube auch, dass es heutzutage, also wenn wir ein Management machen würden von anderen KünstlerInnen, würden wir, glaube ich, hauptsächlich Frauen oder Leute, die nicht heterosexuelle weiße Cis-Männer sind, nehmen, weil das einfach, glaube ich, leichter ist, die zu vermarkten, so. Mhm. Aber ich wüsste jetzt nicht genau, was das sein soll. Ich glaube, hast du da eine Antwort auf die Frage?
Nee. Okay. Nee, gar nicht. Ich sag dann immer radikal, es braucht diese Unterscheidung nicht mehr, aber ich weiß auch nicht, ob das so die finale Antwort ist. Bevor wir zum Schluss kommen, lass uns noch unser kleines Spiel spielen. Ich lese jetzt ein paar Sätze vor und du vervollständigst die. Mhm. Kannst dich kurz halten, aber du musst dich auch nicht kurz halten.
Ich habe die Befürchtung, dass wenn ich mich nicht kurz halte, dass ich dann wahnsinnig viel darüber nachdenken würde. Deshalb versuche ich einfach.
Okay, versuch. Ja. Ein echter Mann
versucht, körperlich stark zu sein.
Nee.
Versucht es, muss es nicht sein. Und es ist auch nicht schlimm, wenn das nicht ist, aber er versucht es.
Die wichtigsten Männerfiguren meiner Jugend?
James Bond. Nicolas Cage in Con Air. Sowas.
Welcher James Bond?
In meiner Jugend war das Pierce Brosnan. Aber mein Vater fand immer Roger Moore am besten. Und eigentlich würde ich sagen, ist der beste Sean Connery.
Ich finde es ja schon krass, wenn man diese ganz alten James Bond guckt. Also was da für ein Frauenbild.
Der schlägt ja auch Frauen und so.
Ja, das ist ultra ganz krass. Normal.
Also Sean Connery hat ja auch privat, glaube ich, Frauen geschlagen. Wurde da auch mal im Interview zu gefragt und hat dann auch so gesagt, ja, das ist so. Also das ist schon auch heavy.
Vorbilder sind für mich heute?
Alan Richardson in Reacher. Das ist ein Vorbild.
Wer ist das denn?
Reacher. Du kennst nicht Reacher.
Ist das ein Film oder?
Eine Serie. Amazon Prime.
Nee, kenn ich nicht.
Der ist ein geiler Typ.
Was ist das für ein Typ?
Ist einfach so, der ist so ein Mann, ein Buch. So. Der ist einfach ein geiler Dude. Ich weiß auch nicht. Den schaue ich total gerne an. Also okay. Wirklich, der ist so, der wird zum Beispiel mal gefragt, weil er hat irgendwie ein Sixpack und der isst halt nur Schokoriegel. Und dann wird er gefragt, wie kannst du so essen und so aussehen? Und dann sagt er, schau mich an.
So. Okay, also schon so ein stereotyper Mann.
Voll, aber so, der lässt es nicht raushängen. Der ist einfach der krasseste und der weiß es.
Okay. Muss ich mir mal anschauen. Von meinem Vater hätte ich gerne gelernt.
Wie man sich rasiert. Wie man sich die Schuhe bindet. Viele Kleinigkeiten. Also der hat mich wirklich im Stich gelassen. So bei so Kleinigkeiten. Wie man ein Kondom benutzt. So, das musste ich mir alles selber irgendwie überlegen. Oder
das hättest du von deinem Vater gelernt.
Also, weiß ich nicht. Er hätte es mir nicht anziehen müssen, aber dass man mal zumindest so. Meine Mutter hat dann irgendwann mal zu mir gesagt, ja, wir müssen mal über Verhütung sprechen. Ich habe gesagt, Mama, du bist zwei Jahre zu spät. Also, ja, keine Ahnung. Aber das war so, also so ein paar Sachen, da hätten die mich schon ein bisschen mehr an die Hand nehmen können. Auch so Mathe, Frühförderung und so. Ich habe mich ja immer gelangweilt in Mathe in der Schule. Aber.
Bist du so begabt?
Mathematisch war ich schon relativ begabt, würde ich sagen, ja.
Jetzt werfe ich meinen Eltern auch immer vor, dass sie mich nicht gefördert haben. Dabei war ich einfach nur faul.
Ja, wahrscheinlich. Ich meine, die haben mich anders gefördert und da habe ich auch nichts draus gemacht. Also ich hatte ja dann irgendwie Musikunterricht und habe da nie geübt. Also keine Ahnung.
Ja, was war das für ein Instrument?
Ich habe mal Trompete gespielt und mal ein bisschen Klavier und dann habe ich tatsächlich gerne gemacht und viel verfolgt, 6 Jahre oder so im Chor gesungen. War sogar mal Bass-Stimmführer. Das war ganz cool.
Warum hast du nicht weitergemacht?
Ich habe sogar dann irgendwann noch Gesangsunterricht genommen, aber ach, keine Ahnung. Waren irgendwie andere Sachen wichtiger.
Meinen Töchtern möchte ich mitgeben,
dass es sich lohnt, geduldig zu sein.
Etwas, was mir schwer über die Lippen kommt, ist
Nein zu sagen. Also früh Nein sagen, ganz entschieden. Und zwar nicht irgendwie ausrasten oder sowas, sondern einfach, nö, habe ich keinen Bock drauf. Also klassisch, ne, ich bin in irgendeinem Flughafen, irgendjemand labert mich voll, hast du nicht Bock hier irgendwie Barclaycard irgendwas abzuschließen? Und ich sage einfach ja. Die ganze Zeit ja und trage meine Adresse ein, weil ich einfach nicht Nein sagen kann in der Situation, weil mir die Person dann irgendwie leid tut oder.
Aber das ist interessant, weil deiner Familie 800 Kilometer, deiner Verwandtschaft kannst du ja Nein sagen. Für
ja, ja, wahrscheinlich. Ich bin halt auch ein kompliziertes.
Bei mir ist es genau umgekehrt. Barclay ja. Sage ich so von Nein, aber bei mir sage ich eher ja. Okay, spannend. Angst macht mir.
Die Weltpolitik und die globale Situation.
Ich hätte gern schon früher verstanden.
dass manche Leute einen einfach nicht mögen und dass man nicht versuchen sollte, es ihnen recht zu machen. Also es gibt ja so Leute, ne, wenn du nett zu denen bist, dann sagen die, ja, der ist nur nett, weil er falsch ist. Wenn du irgendwie schlau bist, sagen die, ja, der ist nur schlau, weil er böse ist. Weißt du, so die flippen alles immer so ins, sie sagen, bei dem läuft's nicht. Dann zeigst du denen, oh doch, bei mir läuft's hier, ich habe eine Rolex. Ah, jetzt gibt er an. Weißt du, so, das ist immer so. Und da muss man sich komplett frei von machen.
Ich wünschte, mehr Männer
hätten weniger ein Bild davon, was allgemein als cool gilt. So. Hätten keine Probleme damit, Dinge zu machen, die auch mal ein bisschen aus der Rolle fallen. Letztens bin ich mit einem Mann ins Kino gefahren und auf dem Weg dorthin habe ich ihm gezeigt, was für neue Seidenkunstblumen ich jetzt ausgecheckt habe. Da habe ich gesagt, hä, warum zeigst du mir jetzt Kunstblumen? Ist es nicht komisch? Ein Mann zeigt dem anderen Kunstblumen und so. Und ich habe gesagt, hä, ist doch geil, sind die besten Kunstblumen, die es gibt. So, keine Ahnung, schau die doch mal an. Aber weißt du, in seinem Kopf war das so, ja, ein Mann schaut keine Kunst. Also, es gibt ja auch Männer, die können nicht entscheiden, ob andere Männer attraktiv sind oder nicht. Ja. Weil die sind, das verwirrt die so krass.
Das glaube ich denen aber immer nicht.
Ich weiß es nicht, kann ja schon sein. Aber ich meine, so Alexander Skarsgård oder Chris Hemsworth oder so, Tom Hardy, sind doch geile Männer, so kannst du mir nicht sagen. Also ja. Ich muss den jetzt ja nicht gleich einlutschen, aber weißt du, die sehen einfach gut aus. Keine Ahnung.
Ja, ich glaube schon, dass jeder beurteilen kann, nur dass viele das eben nicht wollen, weil sie dann sofort irgendwie denken. Was auch immer. Die schönsten Tränen.
Boah, die sind, glaube ich, wenn sie so richtig rauskullern und wenn so in den Tränen die Emotion ist und man danach dann wie so gereinigt ist. Also wenn sie einen so komplett befreien. Ich finde, man kann ja seine Emotionen auch so an Körpersäfte so binden. Es ist wie wenn man manchmal in der Sauna über schlechte Sachen nachdenkt und dann schwitzt, dann sind die schlechten Sachen danach weg. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gemacht hast. Also man kann das irgendwie so, man kann sich so...
Nee, beim Weinen erlebe ich das, aber ja. beim Schwitzen habe ich das, muss ich mal probieren. Wann hast du denn das letzte Mal so geweint?
Boah, so richtig doll, ich weiß es nicht genau. Also du meinst es bei was Negativem?
Dass sich danach einfach viel besser gefühlt hast.
Also danach besser gefühlt, weiß ich gar nicht genau. Aber so, ja, wenn Leute in meinem Verwandten, Bekanntenkreis sterben oder so, dann weine ich schon, klar.
Ich danke dir, Thomas.
Sehr gerne.
Für deine Offenheit. Ich habe auch viel mitgenommen, weil ich glaube, also wir haben irgendwie ähnliche Situationen und du hast an der einen oder anderen Stelle aber einen Ansatz, von dem ich mir vielleicht ein bisschen was abschauen könnte.
Ich hoffe nicht.
Doch, doch. Darüber sprechen wir nämlich gleich im Bonusteil auch. Und da soll es dann insbesondere darum gehen, wir haben jetzt gelernt, dass ihr, obwohl ihr so viel auf dem Tisch liegen habt, und obwohl ihr beide beruflich miteinander verbandelt seid, das irgendwie schafft, euch nicht komplett zu zerfetzen. Und das interessiert mich wirklich, wie ihr das schafft. Vielleicht im Hinblick auf meine Zukunft, aber auch vor allen Dingen im Hinblick auf meine Vergangenheit, weil wir das eben nicht so gut geschafft haben. Ich bin sehr gespannt, was du da berichtest. Ich werde auch mal ein bisschen berichten, was bei uns vielleicht nicht so gut funktioniert hat. Und den Bonusteil findet ihr am Sonntag in der Podimo-App. Und wenn euch der Podcast gefällt, dann freue ich mich natürlich, wenn ihr den weiterempfehlt, wenn ich das sehe, wenn ihr bei Instagram zum Beispiel teilt, da freue ich mich immer sehr und es ist auch wichtig, dass ihr das macht, damit dieser Podcast noch ein bisschen mehr Gehör findet. Und überhaupt könnt ihr bei Instagram dem Kanal folgen, Männerweinheimlich-Podcast und den Link und alle weiteren Infos findet ihr wie immer in den Shownotes und wir hören uns im Bonusteil wieder. Das war Männerweinheimlich für diese Woche. Wenn du die neueste Folge immer sofort hören möchtest, lad dir die Podimo-App kostenfrei runter. Es ist keine Registrierung oder Bezahlung notwendig. Die neuen Folgen erscheinen dort im kostenlosen Bereich der App. Diese Infos findet ihr auch nochmal in den Shownotes.